Letzten Sonntag hat uns der Martial mit eingenommen, den ersten Teil der Vision. Zeit mit Gott. Zeit für Menschen ist der Teil von heute. Die haben ein bisschen viel Papier bekommen heute. Wir haben das gesehen. Die Vision haben wir nochmal ausgedruckt. Das ist die Vision, die wir haben als Gemeinde. Ja, aber irgendwie nicht einfach können jetzt heute beim Teil 2 starten. Ich habe gemerkt, das hat mich stark bewegt, was der Martial letzte Woche gesagt hat. Vor allem der Vergleich. Wir müssen ja auch alle essen. Ich esse gern. Ich weiss nicht, ob ihr auch gern esst. Von dort habe ich eigentlich noch einen guten Bezug zum Essen. Nur esse ich halt lieber das, was nicht so gesund ist. Und ich weiss, das sieht man sich dann alle Jahre. Schlägt sich das ein bisschen nieder an meiner Hosengrösse. Aber Essen ist etwas Wichtiges und Hunger habe ich gar nicht gegeben. In der Regel essen wir Menschen so 3 Mal am Tag. Für den Teil reicht es nicht, dann gibt es noch das 9 und das 4. Und ausgewogene Ernährung ist uns eigentlich schon wichtig. Und wer den Vergleich so gemacht hat, hat gesagt, das ist echt gleich wie mit unserem geistlichen Menschen. Da habe ich mir überlegt, ja, es ist wirklich so. Spüre ich denn, ob mein geistlicher Mensch Hunger hat? Meine Seele? Oder ist die am Durchfasten? Ich habe mir das ein bisschen bildlich wollen, dann vor Augen malen und habe gedacht, das wäre noch spannend, einmal einen geistlichen Menüplan zu entwerfen von meinem Leben, von meiner Woche. Schwarze mal das, was ich mir so vornehme. Ich bin natürlich versucht, überall etwas hinzuschreiben. Es ist ja so, als Pastor hat man immer irgendwo auch eine geistliche Aufgabe. Ich lese auch zwischendurch die Bibel, aber oft in einer Anwendung für etwas, für einen Input, für eine Predigt, für irgendwie. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wo geht es nur um mich? Und ich habe da mal aufgeschrieben, was ich eigentlich so geplant habe. Leider kann ich es auch nicht immer durchführen. Und was ich jetzt euch zeige, hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern einfach einmal mit überlegen, wenn ich will, dass mein geistlicher Mensch ernährt werden, muss ich doch mal anschauen und überlegen, was tue ich denn dafür, dass er genug Futter hat. Es hat auch ein paar Abkürzungen, L und G. Das heisst, die Losung und das Gebet am Morgen früh. Das ist etwa das Erste, was ich mache. Es braucht nicht lange Zeit, aber etwas vom Ersten, ich lese die Losung von der Herrenhutter am Morgen, mache über das Gedanken und Bett. S und W heisst Sport und Wort. Ich habe einen Home-Trainer in der Stube, der lasse ich eine Predigt und schaue die und tue dazu noch gerade Sport machen. Das ist so, da, was ich eigentlich geplant habe. Es ist nicht immer so. Dienstag ist das Gebet mit jemandem, wo wir speziell einfach beten, oder eine Kleingruppe, den Gottesdienst. Und wenn ich den Menüplan so anschaue und mir überlege, würde ich nur dann auch für meinen Körper essen, wenn das hier eingetragen wäre, dann hätte ich auch ein paar Hosenbünd kleiner. Ich glaube, dann hätte ich Hunger. Wie sieht so dein Menüplan aus, die geistlich? Das könnte eine Aufgabe sein, aufs nächste Mal zu überlegen, kommt dein geistlicher Mensch genug Futter über? Ich habe mir überlegt, ja, was will ich eigentlich? Und habe auch noch mit Grün ein paar Sachen reingeschrieben. Eigentlich hätten wir mal vorgehabt, meine Frau und ich, immer über Mittag G und K, Gebet und Kaffee. 4 Stunden. Es ist aber schwierig, das durchzuziehen. Manchmal hat man das Gefühl, man kann sich so etwas planen, aber es kommt so viel, wo einem das wieder raubt und dann vergisst man es wieder und merkt, oh, eigentlich haben wir wollen. Vielleicht kennst du das auch. Und so aber zum Abschluss von meinen Gedanken, das B, einfach nochmal einen kurzen Bibelvers oder in einem Buch etwas lesen, nur für mich, nicht für eine Anwendung, einfach für mich. So wünscht ich mir eigentlich etwa mein geistlicher Menüplan. Jetzt frage ich euch vielleicht schon, warum redest du jetzt nochmal über das Thema, wenn eigentlich oben heisst Zeit für Menschen? Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang. Und wo wir diese Vision entwickelt haben, haben wir bewusst ja die zwei Sätze einander zur Ergänzung gestellt. Aus der Zeit mit Gott fließt, glaube ich, Kraft für die Zeit für Menschen. Kennt ihr die Snickers-Werbung? Kannst du die mal laufen? Ich glaube, es hat einen Einfluss. Ob ich geistlich gesättigt und ernährt bin, wie ich mit meinen Menschen umgehe. Wenn ich geistlich am Hunger durchnage, werde ich zur Diva oder zu einem ungemütlichen Geruch in meinem Umfeld. Wenn ich zu meinem inwendigen Mensch schaue, glaube ich, hat das einen Einfluss, wie ich mehr nach Hause gebe. Wir wollen ja nicht einfach eine Religion aneignen, einen Lebensstil, einen religiösen. Für so etwas habe ich überhaupt keine Lust und ich bin überhaupt nicht geboren für das. Ich bin eigentlich eher ein freiheitsliebender Mensch. Also ich halte wenig von, man macht es einfach, weil man macht es. Ich will mein Glauben leben nicht als aufgesetzt, weil man es einfach macht, sondern ich will da, wo ich mehr interessiert, können leben. Das heisst, will ich nach Hause authentisch sein, muss ich meinen geistlichen Mensch füttern. So, dass ich von innen raus kann so leben, wie ich mir das wünsche. Das ist also ein Appell an mich selber. Zeit für Menschen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, also mehrere, aber die im Speziellen. Die fasziniert mich jedes Mal sehr, wenn ich sie lese. Ich finde das etwas vom Spannendsten, was da passiert. Das ist die Geschichte in der Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 8. Wir können es hier umprojizieren. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleib. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er zum Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingingen wollten, bat er um einen Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und seine Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel und lief und sprang umher. Und er lobte Gott. Stell dir mal vor, dir würde die Geschichte passieren. Wir haben ja vorher ein Lied gesungen. Irgendwie nichts ist unmöglich, wir glauben. Jetzt versetz dich mal wirklich in die Situation, hier in der Regelweit hat es einen lahmen Mann. Und du gehst zu ihm und sagst, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus, stand auf. Was hat das für einen Einfluss auf dein Leben, wenn das passieren würde, dass du effektiv aufstehst? Wenn ich die Geschichte lese, ergibt sich da ein ganzer Sack voll Fragen für mich. Zuerst einmal, wieso um alles in der Welt hat der Petrus und der Johannes so eine Überzeugtheit können vor dem Mann stehen und das sagen? Was gibt ihm die Gewissheit? Hätten Petrus und Johannes echt nicht auch Angst gehabt, können sich blamieren? Was wäre, wenn Gott jetzt nicht würde handeln so? Erachtest du das als möglich, dass dir das passiert mal? Zeit mit Menschen. Ich frage mich, was haben wir zu geben? Das ist dann die Frage, die ich mir einfach stelle. Ich habe die Frage schon vor 2 Wochen uns gestellt. Was ist es, was wir den Menschen geben können? Warum haben wir eine Vision Zeit für Menschen? Da müssten wir doch etwas geben können, sonst müssen wir nicht so eine Vision haben. Ich glaube, wir haben etwas zu geben. Ich glaube, wir haben etwas zu geben. Du hast deine Geschichte, die du mit Gott erlebt hast und ständig erlebst. Diese Geschichte hast du zu geben. Du hast das zu geben, was dein Leben lebenswert macht. Du hast das zu geben, dass du heute Morgen da bist und Erfahrungen mit Gott machst. Und da müssen wir uns nicht verstecken. Ich glaube, wir Christen hätten etwas zu geben dieser Gesellschaft. Aber wir stellen uns oft selber das Licht unter den Scheffel. Wir denken gering und haben das Gefühl, das interessiert doch niemand mehr. Oder Gott ist ein anderer und er würde mich vielleicht versemmeln, wenn ich in dieser Art würde auftreten. Natürlich überlege ich mir, gibt es da einen Zusammenhang mit dem Einsein, wie ein Petrus war, mit dem inwendigen Menschen, der eben gesättigt ist und dem, wie er nachher den Menschen begegnet. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang. Spannend aber ist, was da jetzt passiert. Wenn wir Vers 12 anschauen, da heisst es nachher, die Reaktion der Leute ist unglaublich, auch damals. Die haben den Petrus und Johannes mit grossen Augen angeschaut. Was machen die, was haben die für Kräfte? Und der Petrus, was sagt er? Was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit gewirkt? Der Petrus sagt, dass er nicht meine Kraft ist es, sondern Kraft Gottes. Du bist an der gleichen Kraftquelle wie der Petrus angeschlossen. In der gleichen Kraftquelle. Und wir sagen, es ist der gleiche Gott. Also können wir am gleichen Ort andocken. Und das ist die Vision. Und das ist mein Traum. Und wie weit nicht nur, dass der Traum bleibt, dass wir wirklich Gottes Kraft erleben und nach außen tragen. Wenn Menschen nicht nur unsere Worte hören, sondern erleben, dass da etwas dahinter steckt. Etwas, was das Leben verändert. Eine Dynamik, Dynamit, Kraft vom Heiligen Geist. Dann macht das etwas mit ihnen. Und das ist das, was wir geben können. Du und ich. Und das ist das, was der Unterschied ausmacht. Wenn du eins mit Gott unterwegs bist in deinem Alltag, egal wo du bist, und Jesus lebt in dir, dann machst du den Unterschied gegenüber von dem, wo Jesus nicht in ihm lebt. Jetzt passiert etwas Spannendes im Vers 4. Da sagt der Petrus zuerst einmal zu dem Gelähmten, sieh uns an. Ist der Petrus so ein schöner und hübscher gewesen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein attraktiver Mann, aber ich glaube nicht, das ist der Grund. Was hätte denn wollen bewirken? Warum soll der Gelähmte jetzt den Petrus anschauen? Ich glaube, der Petrus hat gewusst, dass die Kraft Gottes in ihm wohnt. Und wenn wir ein Spiegelbild von Gottes Liebe und Güte sind, wenn wir sagen, Jesus lebt in uns, also wenn man den Petrus anschaut, sieht man Jesus im Petrus. Der Petrus hat also wollen, den Mann fokussieren und sagen, schau, siehst du Jesus, der dir jetzt begegnet? Und dann gibt es ja eine grosse Predigt zu dem Thema, es ist die Kraft von Gott, die etwas bewirkt. Schau Jesus an. Und lass dir alles sagen, du repräsentierst Jesus in deinem Umfeld. Also wie kann man Jesus begegnen in der heutigen Zeit, in dieser Stadt, indem man ihm begegnet, Jesus in uns. Und das ist herausfordernd. Da stellt sich ja wieder meine Frage, wie geht es meinem inwendigen Mensch? Ist der eins mit Jesus? Aber das ist das Geheimnis, das Potenzial, was ausmacht. Zeit mit Menschen heisst, ich kann mit dem Menschen unterwegs sein und die erfahren etwas, was sie vielleicht nicht erklären können, eine andere Dimension. Eine Hoffnung, die von uns nie kommt in eine Situation. Etwas, das unseren Rahmen sprengt. Unsere Möglichkeiten. Sieh uns an. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus von Nazareth, steh auf. Wir Schweizer würden vielleicht gerne den Satz umändern und sagen, zum Laufen bringt ich nicht, aber was ich habe, gibt er und ich habe Gold und Silber. Für das sind wir bekannt. Fürs Machbare, für unsere Richtung. Es ist gut, wenn wir Gold und Silber geben, und manchmal ist es dran, Menschen, die nichts haben, Gold und Silber zu geben. Aber wir haben im Glauben mehr als Gold und Silber. Wir haben die Kraft Gottes. Und das macht den Unterschied. Ich werde lernen, mehr und mehr in dieser Kraft in selber zu stehen. Selber. Auch mit dem Bewusstsein, durch den Alltag zu gehen. Jesus in mir. Das ist es, was den Unterschied macht. Nachdem der Petrus ja das gebetet hat, dann passiert das erste Mal gar nichts. Und das finde ich auch so spannend. Jetzt kommt er vermutlich in ein Spannungsfeld. Der bewegt sich nicht. Jetzt heisst es etwas Spannendes im Vers 7. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Es braucht also beides, Gebet und Tat. Zuerst wird gebetet und dann wird gehandelt. Es wird nicht nur gebetet, es wird aber auch nicht nur gehandelt. Handeln und Gebet gehen zusammen in Einklang. Und jeder von uns, glaube ich, hat die rechte Hand. Das heisst, wir können unsere Hand ausstrecken im Mitmensch. Das können wir. Und sie anbieten. Und sagen, komm, ich richte dich wieder auf. Zuerst beten wir. Und dann nehmen wir das in Empfang für das, was wir gebetet haben. Aber wir müssen es in Empfang nehmen, es braucht Mut. Wenn der Petrus dort stehen bleibt, hat gesagt, ja, jetzt betet, es passiert nicht. Oh, sorry. Es ist auch heute dein Geschick, dass du nicht geheilt wirst und, ich gehe jetzt halt wieder. Ich glaube, das macht oft den Unterschied aus. Der Petrus hat noch einen Schritt da. Ein Glaubensschritt. Er hat die Hand ausgeschreckt, hat ihn nur gezogen. Und dann heisst es, ist er fest geworden, ist er gestanden. Und dann hat er können laufen. Wenn wir für Menschen beten, dürfen wir auch den Mut haben, den Sack zuzubinden, das in Empfang zu nehmen. Und das ist etwas Spannendes. Die Geschichte fängt ja eigentlich damit an, dass man überhaupt die Gelähmten sieht, oder die Hilfe brauchen. In dieser Geschichte ist es natürlich offensichtlich, der hockt vor der Tür, der will Geld. Ja, in unserem Umfeld braucht es manchmal mehr Zeit. Es braucht wirklich Zeit, die wir verbringen mit Menschen, da sind für sie. Und mehr plötzlich erkennen wir gewisse Gelähmtheit von unseren Mitmenschen nicht. Ängste, Verletzungen. Leute, die Hilfe brauchen. Eine Lähmung, die vielleicht nicht offensichtlich ist, aber je mehr sie das Vertrauen haben von uns, können wir dort reinstehen und den Menschen helfen, die Hand geben, sie aufrichten, sie auf die Beine stellen. Und dann sehen, wie sie wieder Schritte machen in ihrem Leben. Und das ist etwas vom Motivierendsten, wenn wir das erleben dürfen. Zeit mit Menschen. Etwas vom Wichtigsten, was ich ja selber bei mir merke, ist ein authentisches Leben. Authentisch sein als Christ. Nicht so komisch, oberfromm oder abgespaced, weltfremd oder was auch immer. Auch nicht speziell cool oder so. Einfach dich selber. Tausche doch kurz aus, was ist für dich ein authentischer Mensch? Also das Zweite, was machst du das aus? Was ist authentisch für dich? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir authentisch sind. Ich denke, ihr denkt das auch. Wie oft haben wir schon gehört, ja, Kirche muss mir gar nicht sagen, was die machen. Wasser predigen und Wein trinken. Wir müssen nicht so weit gehen. Wir können uns ja selber fragen, bin ich authentisch? Erleben mich die Menschen so, wie ich bin? Wenn ich von einem grosszügigen Gott rede, dann müssten wir Christen doch die sein, die am meisten Trinkgeld geben im Restaurant. Stell dir vor, in der Zeitung kam der Artikel in der Aargau im Tagblatt, Christen in Aarau geben am meisten Trinkgeld. Ja, wenn wir einen grosszügigen Gott haben und wir reflektieren Gott. Wenn ich ein Batzenklemmer bin, aber vom grosszügigen Gott rede, das passt nicht. Wenn wir sagen, Gott hat Zeit, bei ihm kann man zur Ruhe entschleunigen, Kraft tanken. Aber unsere Nachbarn und unsere Leute nehmen uns wahr als die Obergehetzten, die immer etwas haben, die immer rumspringen, die Nerven zittern, flattern haben. Ja, setzt der Gott mehr jetzt unter Stress oder führt er meine Ruhe? Ich meine auch die Art von authentisch. Ja, wir sagen ja, unsere Predigt, unser Leben ist die stärkste Predigt. Und wir leben alle, also haben wir alle etwas zu predigen. Das können wir geben. Hast du da mir können geben, der Mensch? Authentisch sein heisst auch, ich bin nicht ein Held, weil ich glaube nicht, dass wir Helden sind. Manchmal mehr, manchmal weniger. Authentisch sind für mich Menschen, die können zu ihren Fehlern stehen, die auch können Hilfe annehmen, die sagen, da komme ich nicht weiter, ich brauche Hilfe. Das sind für mich authentische Leute. In der Art und Weise, wie wir nämlich mit unserem Versagen umgehen oder mit unseren Herausforderungen, mit Schicksalsschlägen, dort werden wir ganz eigentlich authentisch. Also dort sieht man ja das, was in uns innen steckt. Und wenn wir unseren geistlichen Menschen gut füttern, kommt ja der auch gut zu Hause, auch unter Stress, auch in Schicksalsschlägen. Aber authentisch heisst ja dann nicht, das ist alles kein Problem, ich habe nichts da. Ich habe auch Trauer, ich habe mit den Herausforderungen stellen. Aber ich darf auch erleben, dass es Hoffnung gibt. Ich darf erleben, dass ich angenommen bin, auch dann, wenn man mich vielleicht würde verwerfen, weil ich versagt habe. Und dann reflektiere ich einen Gott, der mich nicht verstößt. Wenn ich nicht ein korrektes Leben geführt habe. Und dann bin ich authentisch. Ich lade Leute ein ins Leben mit Gott. Nicht, weil sie perfekt sind und Helden, sondern weil Gott sie will annehmen. Ich sage, ich bin da, ich schenke die Fülle vom Leben. Authentisch leben. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich keine Kopie bin. Ich bin mit mir selber. Ich lerne zu meinen Gaben stehen. Und ich lerne die leben. Und dann sind wir sehr individuell. Und das ist auch das Lässige. Also, das gibt ja die Vielfalt, die wir haben. Ein wichtiger Punkt ist, glaub, Freund sein. Jesus hat den Ruf gehabt, die Pharisäer haben ihm nachgerufen. Und sie haben das dann eben nicht gut gemeint. Jesus ist ein Freund von Zöllner und Sünder. Wie kommt auch Jesus auf den Ruf? Jesus hat sich diesen Menschen angenommen, die offen waren für ihn. Mit denen ist er unterwegs. Und wenn man mal das Programm von Jesus anschaut, merkt man, der hat gar nicht so ein Programm gehabt. Der hat gelebt mit Menschen, ist mit denen unterwegs gewesen. ist da ins Haus, er steht am Fest dabei gewesen. Und wenn einer krank war, ist er dem begegnet. Oder wenn die Schwiegermutter krank war, ist er mit Petrus oder der Schwiegermutter heim. Er war da gewesen für die Leute. Und das ist unsere Vision. Eine Kirche, die Zeit hat, da ist für unsere Mitmenschen. Freund sein. Die Menschen, und da bin ich überzeugt, wenn Menschen uns authentisch erleben und als Freund, werden sie, ich sage jetzt mal automatisch ein Stück auf, auch für den Glauben. Weil Freunde teilen das Innerste. Und es gibt so Erfahrungswerte von Menschen, die zum Glauben gekommen sind, wenn sie den müssten beschreiben, ist das ein Geschäftsmann von der Art oder ist es ein Verkäufer? Die meisten mit Abstand sagen, nein, es war ein Freund, der mich zum Glauben gebracht hat. Was ist ein Freund? Was verstehe ich unter Freund? Jemand, der Zeit verbringt mit mir. Jemand, der mich annimmt und akzeptiert. Jemand, der ehrlich ist zu mir und Vertrauen schenkt. Jemand, der Interesse zeigt, Anteil nimmt an meinem Leben. Jemand auf Augenhöhe. Jemand, der zu mir steht, wenn ich Mist gebaut habe und mir vergibt. Wenn deine Mitmenschen die so erleben, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, klar, du kannst nicht allen Freund sein im Sinn von tiefer Freundschaft, aber so als Grundhaltung, ich glaube, das löst etwas aus. Freunde sein mit unseren Mitmenschen. Wir lesen in unserem Angestellten-Team und in der Gemeindeleitung ein Buch, das ich wärmstens empfehlen kann. Kultur der Ehre heisst das. Das Buch kommt von der Battle Church und sie haben wirklich einen Ansatz, wie sie miteinander umgehen, der einfach anders ist. Wir können es vielleicht fast zusammenfassen in dem Satz, wir ehren einander nicht für das, was wir tun, sondern für das, was wir sind. Also wir ehren unsere Mitmenschen, wir würdigen sie nicht für das, was sie tun, sondern für das, was sie sind. Und was sind unsere Mitmenschen? Geliebte Geschöpfe von Gott. Und das bewegt mich, dass ich sie respektiere. Meine Mitmenschen in meinem Umfeld. Und das löst etwas aus, da bin ich überzeugt. Wer das interessiert, ist wärmstens zu empfehlen von Dani Silk. Kultur der Ehre. Wir glauben, und das ist die Vision, wenn wir Zeit haben, mit Menschen unterwegs zu sein, dass durch das die Liebe Gottes greifbar und erfassbar wird in unserem Umfeld. Und das ist die Vision. Darum sind wir unterwegs mit diesen Menschen. Darum sagen wir als Kirche, wir wollen uns Zeit nehmen, mit unseren Menschen unterwegs zu sein, sie zu lieben. Das ist vielleicht nicht unbedingt Quantität, sondern Qualität von unseren Beziehungen, die wir haben. Wir können ja nicht mit 100 Leuten in tiefen Beziehungen stehen. Man sagt eigentlich mit 5, mehr wird schwierig. 5 tiefe Beziehungen. So, und zum Schluss. Mein Umfeld. Ich höre jemanden, wir wollen, dass es möglichst praktisch ist, unsere Predigten. So kommen wir nochmal in unsere Praxis zurück. Wir alle haben ein Beziehungsnetz, ein Umfeld, und das ist das zweite Blatt, das ihr habt. Wir haben das vor ein paar Jahren schon mal gemacht, in Seewis, aber ich denke, es ist gut, wenn wir das wieder mal uns vor Augen malen. Wir alle sind in ein Umfeld eingestellt, in eine erweiterte Familie. Die Bibel nennt das Oikos, mein Haus. Du bist nicht aus Zufall in deinem Haus, in deinem Umfeld. Du bist nicht aus Zufall in dir gesetzt. Das könnte eine Aufgabe sein, dass du mal überlegst, mit welchen Menschen bin ich eigentlich unterwegs. Wenn wir eine Vision haben, Zeit mit Menschen, was sind das für Menschen, wo ich wirklich unterwegs bin? Und frag mal Gott, wo vielleicht intensiver sollst investieren? Das ist ja nur eine Möglichkeit, wie man das mal erfassen kann und das Ganze vor Gott bewegen. Und wenn du Freund bist, gibt es vielleicht Menschen, die merkst, die sind offener für den Glauben. Dann könntest du sie einladen an Valentins oben, hier im Sein. Oder wenn der Tobi Meier kommt und seine Geschichte mit Gott erzählt. Und dann kannst du anknüpfen und sagen, du, ich habe auch noch eine Geschichte. Würdest du interessieren, wie meine Geschichte mit Gott ist? Und dann bist du im Gespräch. Mai, Juni führen wir einen Alpha-Life-Kurs durch. Vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, wo du merkst, hey, die könnten gewinnen, dass sie sich mal wirklich im Glauben würden stellen. Und dann wird das ganz praktisch. Zeit mit Menschen. Und zum Schluss unsere Jahreslosung nochmal, wo ich sie motiviert dazu. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Man kann auch sagen, lebe und schweige nicht. Denn ich bin mit dir, niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.